gut. Kann man mich hören? Oh, sehr gut. Dann würde ich sagen, fange ich mal so langsam. Wo geht ihr denn jetzt hin? An. Frechheit. Ja. Hallo, ich bin der Ricardo Christoph Remmert Fontes vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aus Berlin. Und ich soll heute erzählen über den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, was es damit auf sich hat. Und ich wurde gebeten, die Frage zu stellen, Quo Vadis, wohin geht's sozusagen, was ist der aktuelle Stand und wie kann es weitergehen? Haben wir überhaupt eine Chance? Ich hoffe, dass die meisten den AK-Vorrat kennen. Ich werde deswegen nur ganz, ganz kurz einen Überblick bieten über die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Lauter? Lauter. Wie geht denn das? Moment. So besser? Test 1, 2, 3. Hallo? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Okay. Ich kann auch anders. Also, der AK-Vorrat beschäftigt sich ja mit Überwachung im Allgemeinen, ursprünglich mal mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung, aber mittlerweile oder eigentlich von Anfang an, meines Erachtens zumindest, auch mit ganz vielen anderen Dingen. Wir stellen im Grunde die Frage, dass diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, die muss man in einem Gesamtkontext sehen. Man muss sie auch einzeln betrachten natürlich, aber dann eben auch die Gesamtsituation sehen. Und da ist eben ganz, ganz viel auf der möglichen Agenda. Achso, wir kennen alle die Sprüche, ich habe da nichts zu verbergen. Und wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Und dem Staat kann man grundsätzlich vertrauen, ein Zitat von Herrn Zierke, dem Chef des BKA. Das ist natürlich Unsinn, denn wir haben eine ganze Latte an Überwachungsgesetzgebungen in den letzten Jahren bekommen, die sich über verschiedene Bereiche erstrecken. Das ist einmal die Überwachung von Kommunikation, beispielsweise über die Vorratsdatenspeicherung, wo gespeichert wird, wer wann, mit wem, wie lange kommuniziert hat, wie lange das gedauert hat und wenn der Mensch so eine Wanze in der Tasche hat, dann auch, wo er dabei gewesen ist. Ansonsten gibt es Gesetze zur Überwachung von Steuer- und Finanztransaktionen. Ein Gesetz hört auf den schönen Namen Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit. Über dieses Gesetz können alle Behörden, die mit Finanzdingen zu tun haben, das sind Arbeitsämter, Sozialämter, Finanzämter natürlich auch, aber auch die Bundespolizei, quasi online den Kontostand anschauen und die personenbezogenen Daten sich anschauen. Ansonsten gibt es noch die Entwicklung, dass auch Reisebewegungen gespeichert werden sollen oder überwacht werden sollen. Passenger Name Records ist da ein Stichwort, Flugreisedaten, wo also gespeichert werden soll, wer wann, wohin und woher in oder aus der EU ein- und ausreist per Flugzeug. Und jetzt gerade vor 2 Tagen habe ich einen Entwurf gesehen, ich glaube von England im EU-Rat. Die wollen also auch inländische Reisebewegungen auf Vorrat speichern und nicht nur für das Flugzeug, sondern auch Seebewegungen und Zugverbindungen. Ja, grundsätzlich haben wir es da eben mit dem Ansatz zentralisierter Datenbanken zu tun für die verschiedenen Bereiche. Und wir wissen ja, es gibt seit geraumer Zeit das Internet und so Datenleitungen. Und mittlerweile ist es relativ egal, ob wir jetzt eine Datenbank, was weiß ich, für die Gesundheitsdaten dort stehen haben und eine für die Vorratsdaten dort und für die Reisedaten wo wieder woanders, weil die sind vernetzbar, verknüpfbar miteinander und rein theoretisch zumindest könnte man all diese Daten dann über einen zentralen Punkt dann abfragen und sich so ein vollständiges Bild jedes einzelnen Bürgers, jeder einzelnen Bürgerin machen. Das sind so die Themen, mit denen wir uns grundsätzlich beschäftigen. Das da rechts ist ein Bild, das ist eine moderne Interpretation des Panoptikon von Bentham entworfen. Das ist so die Idee, man braucht so einen zentralen Punkt und dann kann man alles, was drumherum ist, quasi überwachen. Das ist hier ein Gefängnis, wo die Zellen halt in die Mitte des Raumes offen sind, seitlich sind sie voneinander getrennt, die Gefangenen können nicht miteinander kommunizieren. Sie wissen aber auch nicht genau, ob sie nicht ständig unter Beobachtung stehen, und das kann eben dazu führen, dass sie ihr Verhalten quasi präventiv anpassen oder prophylaktisch anpassen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Diese ganze Überwachungskiste hilft unseres Erachtens ja nicht eben dabei, Straftäter zu fangen. Der Ermittlungserfolg beispielsweise bei der Vorratsdatenspeicherung erhöht sich um 0,0059%, ist also nicht relevant. Aber es kann dazu führen, dass relevante Teile der Bevölkerung ihr Verhalten anpassen, ihr Kommunikationsverhalten anpassen, möglicherweise nicht mehr an der Demokratie im eigentlichen Sinne partizipieren. Beispiel sind da Informanten, die die Infos dann halt nicht mehr an die Presse geben. Es sind aber auch Leute, die Seelsorgeeinrichtungen oder Hilfseinrichtungen in Anspruch nehmen wollen und da sich eigentlich auf Anonymität verlassen. Das gibt es in Zukunft nicht mehr. Ja, aber gut. Die Handlungsfelder, wo diese Sicherheits- und Überwachungsgesetzgebung eingeführt werden, sind, ich habe fünf Felder versucht zu definieren. Ein ganz wichtiges Feld ist, auch wenn es komisch klingt für einige Leute, die nicht so stark politisiert sind, Migrationsbekämpfung. Also ich glaube, dass auf europäischer Ebene wird seit geraumer Zeit so an einer Art Festung Europa gearbeitet. Man versucht, die Grenzen aufzurüsten. Zwar in Europa herrscht Freizügigkeit. Alle Europäer, die eine Daseinsberechtigung haben, können frei reisen, auch wenn sie jetzt überwacht werden. Aber gleichzeitig ging diese Entwicklung einher mit eben einer technischen Aufrüstung der Überwachung an den Außengrenzen, auch einer Verschiebung des Grenzraums. Und in dem Zusammenhang ist eben auch zu erwähnen, dass ein Großteil der Fälle, wo Vorratsdaten benutzt werden in der Strafverfolgung, zum Beispiel Fälle von Verstößen gegen das Ausländeraufenthaltsgesetz sind. 14,7% ungefähr. Das heißt, diese Sicherheits- und Überwachungsgesetzgebungen dienen auch dazu, Migration aktiv zu bekämpfen. Ja, eine weitere große Gruppe oder ein großes Thema ist das Thema Urheberrechte. Ich nenne sie liebevoll die Content-Mafia, die ganz stark in Brüssel und anderswo lobbyiert, um beispielsweise leicht an IP-Adressen zu gelangen von Leuten, die privat was kopiert haben. Da wird dann der Terminus Raubkopierer benutzt, was vollkommener Unsinn ist. Darauf gehe ich jetzt aber nicht weiter ein. Aber das ist eine ganz starke Lobby, die Content-Industrie, die also wirklich mit hochbezahlten Spezialisten in Brüssel aufläuft und die Politiker dann einlädt zu schicken Empfängen und so und dann halt sagt, wir brauchen jetzt die permanente Internetüberwachung. Klar, die Überwachung wird immer auch in der Öffentlichkeit zumindest mit dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus begründet und natürlich auch mit Kriminalitätsbekämpfung allgemein. Wir sagen dazu ganz einfach, also Entschuldigung, wir können die Überwachung umgehen, die technisch versierten Leute können das, also können das Terroristen auch, ja, Touristen vielleicht auch. So, ein weiteres Deliktsfeld, was schon im Fokus der Ermittlungsbehörden ist, ist Wirtschaftskriminalität, also das sind Steuerhinterziehung im Wesentlichen, aber eben auch Dinge, die mit geistigen Urheberrechten zu tun hat, also was weiß ich, Produktfälschungen und Markenpiraterie und dergleichen. Und dann, das habe ich mal kursiv und mit einem Fragezeichen versehen, weil das eine etwas verschwörungstheoretische These ist. Natürlich kann man ganz viele dieser Instrumente auch nutzen, theoretisch, um politische Bewegungen auszuspionieren und zu intervenieren dann auch. Also ein schönes Beispiel waren die Ermittlungen im Vorfeld des G8-Gipfels, wo auf Basis des Paragraphen 129a dann bei 40 Personen und Organisationen Hausdurchsuchungen stattfanden mit dem Vorwurf der Bildung terroristischer Vereinigungen. Dahinter steckte aber eigentlich so das Bedürfnis, über die Datenträger und Computer, die man dann beschlagnahmt hat im Zuge dessen, herauszufinden, wie stehen die Leute in Beziehungen, wer ist da alles in diesen politischen Netzwerken. Und da kann jetzt Herr Schäuble und Herr Zierke vom BKA aufatmen. In Zukunft geht das ja mit Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung online. Da muss das BKA also nicht mehr morgens um 7 die Tür auftreten, das SEK. Das ist also auch viel komfortabler für uns, ne, so als politische Aktivisten. Ja, gut. Grundsätzlich sehen wir folgende Gefahren. Ich rate das mal runter. Ihr könnt das hinterher dann auch im Netz nachlesen. Es geht bei diesen ganzen Überwachungskisten um so ein paar grundsätzliche Werte und Normen unseres demokratischen Rechtsstaats, wenn man dieses Wort denn verwenden möchte. Es geht, also ein ganz wichtiger Punkt ist so diese Abschaffung oder faktische Abschaffung des Unschuldsprinzips eben dadurch, dass pauschal alle Menschen überwacht werden. Durch diese Vorratsdatenspeicherung und andere sind wir also per Definition mehr oder weniger verdächtig, möglicherweise irgendwann mal zu Straftätern zu werden, und dann hat man die Daten gleich. Das ist so ein bisschen eine Umkehrung dieses ganz wichtigen Rechtsstaatsprinzips. Ganz klar, die Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr gewahrt. Normalerweise ist es so, dass schwere Grundrechtseingriffe wie Vorratsdatenspeicherung, das ist ein Eingriff in die private Kommunikation, in den Kernbereich geschützter Lebensführung unter anderem. Wenn man das pauschal bei 82 Millionen Menschen bzw. 450 Millionen EU-Bürgern macht, dann ist das nicht mehr verhältnismäßig. Eigentlich sagt die Idee eines demokratischen Rechtsstaats, dass solche schweren Grundrechtseingriffe nur im äußersten Notfall angewendet werden dürfen, wenn sonst keine anderen Mittel mehr verfügbar sind. Das haben wir hier nicht mehr. Die Konsequenz ist damit quasi so eine faktische Abschaffung des Rechts auf private Kommunikation und auf privaten Raum. Unsere Kommunikation ist offengelegt, unsere Reiseverbindungen, Reisebewegungen sind offengelegt, unsere Finanz- und Steuerdaten werden offengelegt, unsere Krankheitsdaten und so weiter. Damit geben wir ganz wichtige Bereiche unseres individuellen Lebens natürlich auf, beziehungsweise wir sind ja dazu da, das zu verhindern oder zumindest daran zu arbeiten, das zu verhindern oder wieder rückgängig zu machen zum Teil. Also, so viel kurz vorweg, das war jetzt schon wieder ziemlich lang, tut mir leid. Jetzt komme ich aber zum Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass hier noch ein paar Aktivisten auch aus dem... Ist jemand aktiv oder fühlt sich zugehörig zum AK-Vorrat? Handheben, sehr gut. Okay. Schade, dann wird das doch nicht so kontrovers, wie ich gehofft hatte. Also, der AK-Vorrat hat sich 2005 gegründet als lockerer Zusammenschluss von ca. 20 Experten und Expertinnen und interessierten Bürgern auf dem Chaos Computer Kongress in Berlin. Mittlerweile wird er, es lässt sich leider nicht genau sagen, formell und informell unterstützt von ca. 49 Organisationen. Als Unterstützung zähle ich hier explizit die Unterzeichnung unserer gemeinsamen Erklärung. Wir haben so eine gemeinsame Erklärung gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das war aus meiner Sicht so ein bisschen das Konstituierende des AK-Vorrat, und den haben halt 49 Organisationen unterzeichnet. Ansonsten ist es schwer zu sagen, wie und was der AK-Vorrat ist, denn wir sind leider, nein, darf ich ja nicht sagen, wir sind vor allem virtuell organisiert. So hat es angefangen. Wir haben zuerst angefangen mit einer Website, einem Wiki und einer Mailingliste. Vollkommen virtuell, und seit Anfang 2007 haben wir dann gesagt, wir gründen Ortsgruppen, weil wir dachten, wir müssen aus dem Netz raus. Und mittlerweile haben wir so zwischen 30 und 60 Ortsgruppen mit sehr unterschiedlichem Aktivitätsniveau, muss man ja einfach so sagen. Aber so ungefähr sieht es aus. Wir sind offen, jeder kann mitmachen, ganz klar. Das wird auch immer so bleiben, hoffe ich, und seine Kreativität einbringen, wenn denn das noch geht. Denn wie gesagt, ich hatte ja schon angekündigt, es wird jetzt ein bisschen kontrovers, es tut mir sehr leid, gleich. Also, womit wir uns beschäftigen, ist juristische Expertise. Wir haben eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, hat vielleicht schon jemand von gehört. Wir haben Gutachten und Stellungnahmen für die Bundesregierung und den Rechtsausschuss geschrieben, das heißt federführend der Patrick Breyer. Wir machen Informationen, Bildung und Aufklärung, sowas wie das hier, Seminare, Workshops, und haben aber einen ganz starken Fokus eben auch auf Aktivismus und Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne, sprich also Infostände, Demos und so etwas, weil es ja ganz wichtig ist, sich eben auch im realen Leben zu verankern. Ja, also ich hatte schon gesagt, bis Anfang 2007 oder Ende 2006 waren wir eigentlich nur im Netz vorhanden. Es gab eine Mailingliste und Website und Wiki und das war es dann. Wir haben in circa einem Jahr gab es ein paar Pressemitteilungen, wir haben diese gemeinsame Erklärung geschrieben und ein paar kleinere Demos so mit 150 bis 300 Leuten veranstaltet in Berlin und in Bielefeld. Außerdem gab es noch eine Online-Petition, die federführend von XS4All und EDRI gemacht worden ist, und da kann man was Interessantes sehen. Bei dieser Online-Petition, die richtete sich gegen die der Vorratsdatenspeicherung zugrunde liegenden EU-Richtlinie. Da haben 50.000 Leute unterschrieben. Dieser Stapel an Papier wurde dem Parlament übergeben, dem EU-Parlament. Und es hat niemanden interessiert, weil es online war. Es wurde vollständig ignoriert. Der Rapporteur ist von seinem Posten zurückgetreten, weil er das nicht mittragen konnte. Aber ansonsten hat es niemanden gestört, dass da 50.000 Leute online irgendwas gemacht haben. Who cares? Und das ist ein ganz wesentliches Problem, nämlich das Netzbasierte. Ich will jetzt mal explizit über die Schwächen reden, die der AK-Vorrat hat und die hat er. Er hat eine große Stärke, nämlich die, dass im Prinzip jeder sich einklinken kann, wann und wie er möchte und seine Kreativität einbringen kann. Aber es gibt ein paar ganz starke, große Schwächen. Irgendwann, als wir so klein waren und es so vielleicht 150 Abonnenten auf der Mailingliste gab, wurde gesagt, so der AK-Vorrat organisiert sich primär über diese Hauptmailingliste, mittlerweile haben wir 70 oder so, keine Ahnung. Darüber finden die Entscheidungsfindungsprozesse statt, darüber finden Abstimmungen statt, darüber organisieren wir unsere Arbeit. Jetzt haben wir allerdings so zwischen 1300 und 2000 Abonnenten auf dieser Mailingliste, schwankend, mit abnehmender Tendenz zurzeit. Und das bedeutet, so eine Mailingliste ist für Entscheidungsfindungsprozesse meines Erachtens in so einer Menge nicht mehr benutzbar, es geht nicht. Aber ein Großteil der Leute, die diese Mailingliste immer noch tapfer abonniert haben und dann tapfer auch noch schreiben, zu denen ich nicht mehr gehöre, sagen halt, das ist unser Kerngremium, da finden die Entscheidungsfindungsprozesse statt, und hin und wieder sind die Entscheidungsfindungsprozesse dann auch so, dass zu irgendeinem kontroversen Thema dann gleich so 500 Mails an einem Tag kommen und deswegen diese abnehmende Tendenz der Abonnenten, ganz viele Leute klinken sich dann aus, darauf haben die nämlich keinen Bock. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Dahinter steht so ein bisschen die Idee, das soll alles basisdemokratisch sein und alle sollen sich beteiligen können und alle sollen irgendwie mitsprechen können, was ja auch richtig ist. Nur wie organisiert man Mitsprache und Basisdemokratie in so einem, auf so einem Level, wenn das plötzlich nicht mehr 10 Leute sind oder 20, sondern eben irgendwie 1300 Leute mit irgendwie 30 Ortsgruppen und sonst was? Dann wird es schon schwierig, wenn alle ihren Senf irgendwie dazugeben. Vor allem sind es dann meistens, das ist jetzt die aktuelle Entwicklung, nein, das ist eigentlich schon auch schon ein bisschen länger, so, es sind dann meistens die Leute, die sowieso den ganzen Tag vorm Rechner sitzen. ihr werdet mich hassen. Und dann natürlich auch Entscheidungsfindungsprozesse dominieren. Und die Leute, die halt nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, weil sie andere Prioritäten haben oder in anderen Strukturen oder Zusammenhängen arbeiten, die gehen dann halt bei so einer Art der Organisation etwas unter. Ich glaube, der AK-Vorrat hat auch ein Problem darin, dass es keine, das wird jetzt richtig negativ, keine klaren Funktionszuschreibungen hat. Es gibt keine gewählten Gremien, es gibt keine Delegierten, es gibt keine festen Funktionszuschreibungen für die verschiedenen Aufgaben, die man meines Erachtens definieren muss. Und damit eben auch keine klaren Verantwortlichkeiten. Was dazu führt, dass im Prinzip das Motto des AK-Vorrat lautet, keine Macht für niemanden. Und das führt dann dazu, dass viele Dinge nicht passieren oder wenn die Dinge dann passieren, dass die dann wirklich nicht demokratisch passieren, weil dann einfach einige Leute sagen, so auf diese ganze Diskutiererei habe ich keinen Bock mehr, ich mache das jetzt einfach. Das führt dann zu interessanten Mailinglisten-Diskussionen. Wie gesagt, 500 Mails in einem Tag ist überhaupt kein Problem. Es gab mal die Idee, dass der AK-Vorrat, weil er das nicht ist, eine Rechtskörperschaft definieren sollte. Ich denke, das hätte Vorteile, denn ohne Rechtskörperschaft können wir keine Fördermittel beantragen. Wir sind abhängig von bestehenden Organisationen, was uns auch zum Ziel von teilweise widersprechenden Interessen, sage ich jetzt mal, vorsichtig macht. Und natürlich gibt es Organisationen, die gerne dominieren wollen, die halt auch gerne ihren Namen weiter irgendwie stark transportieren wollen, was ja auch in Ordnung ist. Nur, das muss man irgendwie organisieren. Es resultiert auch eine mangelnde Zuverlässigkeit für unsere Aktiven, für die Mitglieder. Mitgliedschaft ist, wie gesagt, bisher nicht klar definiert. Das Abonnement der Mailingliste definiert sozusagen die Mitgliedschaft. Aber auch natürlich die Partnerorganisationen, wenn die halt fragen, so, ja, wo habt ihr euren Sitz, wo kann man euch verklagen, wenn ihr Scheiße baut? Und wo kann man sich hinwenden? Wo soll die Briefpost hin, die Korrespondenz, was auch immer? Wo sitzt ihr eigentlich? Wo ist euer Büro? Haben wir nicht, können wir nicht bieten, wir sind keine Rechtskörperschaft, wir können keine Fördermittel beantragen und sind deswegen für viele Partnerorganisationen, dazu zähle ich die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, also Bürgerrechtsorganisationen, Parteien und so weiter, dann hin und wieder schon ja, ein unzuverlässiger Partner, weil es nicht klar definiert ist, wer wo was der AK-Vorrat ist und mit wem man da sprechen muss. Das wird ein bisschen aufgefangen durch die hingebungsvolle Arbeit von vielen Aktiven in den Ortsgruppen, die dann halt über persönliche Kontakte ganz viel natürlich pflegen. Das ist aber natürlich naturgemäß begrenzt. Also man kann halt nicht ständig mit 60 oder 70 Organisationen in Kontakt stehen und Höflichkeiten austauschen, um den Kontakt nicht abbrechen zu lassen oder so. Schwierig. Es gab darüber schon mehrfach Streit im AK-Vorrat, sollen wir jetzt einen Verein gründen oder nicht, die sich dann über Monate hinweg zogen, seit Anfang letzten Jahres, ohne Ergebnis. Es gibt halt ganz viele Leute, das ist jetzt eine These, vor allem jüngere Leute aus der netzaffinen Szene, die haben, glaube ich, Angst vor festen Strukturen oder vor diesem Gespenst einer festen Struktur, die sie nicht mehr überblicken können, wo sie nicht mehr partizipieren können. Das ist die Angst, glaube ich, die dahinter steckt. Die Angst der Nerds vor Ordnung, dem realen Leben und der Welt da draußen, ist jetzt ein bisschen suffisant und ich hoffe, ihr werdet mich nicht steinigen. Das ist provokativ, das ist aber auch so gemeint. Ich glaube tatsächlich, dass wir da über neue Formen der Organisation nachdenken müssen, unvoreingenommen und ohne diese Angst, dass möglicherweise eine Rechtskörperschaft, die viele Vorteile bietet, dazu führt, dass man eben nicht mehr so frei wie bisher im AK-Vorrat partizipieren kann. Das muss ich nämlich nicht ausschließen. Das ist zumindest meine These und damit bin ich auch fast am Ende. Um es nochmal zu subsumieren, ich hoffe, wir kommen gleich in eine gute und kontroverse Diskussion. Ich bin sehr auf eure Sicht der Dinge gespannt. Um das nochmal zu subsumieren, ich denke, politische Arbeit muss im realen Leben verankert sein. Sie kann nicht nur im Netz stattfinden, weil das Netz interessiert im Zweifelsfall niemanden. Es muss effiziente Entscheidungsfindungsstrukturen geben. es sollte eventuell darüber nachgedacht werden, eine rechtsfähige Körperschaft zu gründen, denn wir brauchen Fördermittel und Spenden. Wir haben für diese Demo, die wir planen, dazu komme ich gleich noch ein Schlusswort, nicht genug Geld und wir brauchen eine verlässliche Infrastruktur, was nicht nur bedeutet eine Website, Wiki und Mailingliste, sondern eben auch sowas wie Büros, Telefonnummern, Fax und Leute, die da auch sitzen. Das ist meine These. Ich denke, da muss der AK-Vorrat drüber nachdenken. Das sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt vor der nächsten Demo stattfinden. Das führt wieder zu viel zu viel Stress. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal ganz hart und kontrovers ansprechen. Das war die Aufgabenstellung und ich glaube, das habe ich hiermit auch gemacht. Es sei noch abschließend der Hinweis erlaubt auf unseren internationalen Aktionstag. Der läuft unter dem Motto Freedom Not Fear 2008 oder auf Deutsch Freiheit statt Angst 2008, stoppt den Überwachungswahn. Am 11. Oktober 2008 geht es halt los. Wir müssen wieder auf die Straße. Wir werden eine größere Kundgebung in Berlin veranstalten. Ich soll das nicht sagen. Also wir hoffen, dass wir die Zahl des letzten Jahres, wo wir 15.000 waren, weiter in den Schatten stellen. Und ich glaube, das gelingt uns auch. Denn gestern habe ich einen Anruf vom Vorstand von dem DGB bekommen und die sagten, ja, die werden wahrscheinlich auch mitmachen. Es wird aber, weil es ein internationaler Aktionstag ist, das war so ein bisschen die Idee. Wir helfen mal den Organisationen, die es auch im Ausland gibt, sozusagen, gehen da mit gutem Beispiel voran und geben denen so einen Anker, wo sie sich einfach einklinken können, wo sie eben auch aus ihrer Netzecke in ihren Ländern rauskommen können, sich vernetzen mit anderen Organisationen und eben im jeweiligen Land was Eigenständiges auf die Beine zu stellen. Das Ziel ist also in möglichst vielen Ländern zeitgleich am selben Tag Kundgebungen, Kunstaktionen, Flashmobs und so weiter durchzuführen, selbst organisiert dann von den jeweiligen Organisationen. Und zurzeit, ist es ein bisschen schwierig zu überblicken, sind es 23 Länder, die ihr Interesse und ihre Bereitschaft bekundet haben, da mitzumachen. Das geht von Südkorea bis verschiedene osteuropäische Länder, europäische Länder, bis Peru und Südamerika, Washington und andere. Könnte aber noch mehr werden. Es gibt ja irgendwie so 170 Länder, da fehlt noch eine ganze Menge. Ne? Ja, und da brauchen wir Hilfe von euch, von dir. Von dir da hinten. Und zwar, wir brauchen Hilfe bei der Mobilisierung hier in Deutschland. Das heißt, das Ansprechen von Organisationen, die sich irgendwo, irgendwie mit dem Thema Bürgerrechte, Demokratie, Freiheitsrechte beschäftigen. Das können Flüchtlingsorganisationen sein, das können Kirchenorganisationen sein, das können klassische Bürgerrechtsorganisationen sein, natürlich auch netzaffine Organisationen. Und was es noch so gibt, denn wir versuchen in dem Aufrufstext, den ihr auf der Webseite, die ich hier nicht raufgeschrieben habe, eben diese etwas breiteres Bild der ganzen Thematik eben zu zeichnen. Und es ist uns, glaube ich, auch mit dem Text ganz gut gelungen. Die Demo-Seite dafür ist www.freiheitstattangst.de. Unten stehen ganz viele Plakate und Flyer, nehmt die mit. Gibt es Aufkleber? Sehr schön. Nehmt die Aufkleber mit. Also in Berlin haben wir jetzt schon irgendwie 10.000 oder 12.000 verklebt. Jetzt sind sie alle, wir brauchen noch mehr. Die sind wirklich ganz gut. Ansonsten gibt es auch Plakate und so weiter, um das überall hinzupappen. Natürlich überall da, wo man es darf. Ne? Ansonsten lasst euch nicht erwischen. Wir brauchen also bei dieser Mobilisierung Hilfe. Wir brauchen bei der Vernetzung mit anderen Organisationen in Deutschland, aber eben auch im Ausland Hilfe. Wenn ihr Kontakte zu Menschenrechtsorganisationen in China, nee, die haben schon abgewunken, das war denen zu heiß, in was auch immer, in irgendwelchen Ländern habt, dann lasst ihr uns zukommen, schickt uns eine E-Mail, ruft uns an oder macht das selbsttätig, weist sie darauf hin und bringt die mit ins Boot. Ihr könnt eine ganze Menge anpacken, zum Beispiel Flyer verteilen, Plakate und so weiter. Ihr könnt bei der Demo natürlich auch mithelfen, die Infostände betreuen, Ordnerdienste übernehmen, und dergleichen, Logistik halt und ganz wichtig, das sollte eigentlich ganz nach oben, Fundraising, denn wir brauchen ziemlich viel Geld. Diese Demo wird uns so über den Daumen gepeilt bis zu 69.000, 70.000 Euro kosten, weil wenn man 100.000 Leute beschallen will, muss die Anlage entsprechend dimensioniert sein und man muss diverse logistische Dinge bewältigen. Wir brauchen eine ganze Latte von behindertengerechten Dixi-Klos, die ziemlich teuer sind und solche Geschichten. Das ganze Infomaterial ist auch recht teuer. Wir brauchen Geld. Wir haben zurzeit Spenden eingenommen in Höhe von irgendwas um 25.000. Es fehlen also noch so 35.000. Tja, und da haben wir wieder das Problem, wir sind keine Rechtskörperschaft, wir haben keine Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen und so. Ja, Fundraising. Falls euch da was einfällt, sagt Bescheid. Schmeißt vielleicht selber 10 Euro aufs Spendenkonto, was beim Pfiff liegt. Und ansonsten macht euch Gedanken. Wir brauchen Geld, geht mit Spendendosen durch die Innenstadt, macht da Infostände und die Leute sollen da ordentlich Kohle reinstecken. So sieht das aus. Ja, das bin ich. Das war's. Genau. Das also in Kurzform. Wie lange habe ich gebraucht? Hat jemand mitgeschaut? Oh ja, das geht ja. Gut, jetzt würde ich sagen, stehe ich für eure kontroversen Kommentare und Fragen zur Verfügung. Falls ihr weitere Fragen habt, ich bin eben auch telefonisch erreichbar. Wenn ihr wirklich eine Frage habt, wenn es wichtig ist, ruft mich an, schickt mir keine E-Mail. Das kann sein, dass ich die E-Mail erst 3 Monate später lese und beantworte. Ja, bitteschön. Gibt es Fragen, Kommentare, Kritik? War jetzt wieder ziemlich schnell geredet, ne? Ja, keine. Interessant. Okay, tja. Wie seht ihr denn das mit dem digitalen Aktivismus? Also ich denke, die meisten sind ja hier, weil sie schon irgendwo so ein bisschen computeraffin sind und nicht? Oh, sehr gut. Hervorragend. Ja, wie empfindet ihr das, wenn ich das so hart und gemein gesagt habe, dass wir im Netz erstens keine Chance haben, dass wir unseren Netzidealismus vielleicht ein bisschen über Bord werfen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei dem einen oder anderen bei euch schon so ein bisschen Bauchschmerzen herrscht oder so. Wenn nicht, dann habe ich es falsch gemacht. Ich hole mein Mikro, ich hoffe, das geht. Test. Ja, ich glaube, es geht.
Die Angst besteht vor allem halt darin, dass einige Leute halt sich da die Entscheidungsgewalten aneignen. Also. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es möglich wäre, aber man könnte vielleicht darüber mal nachsinnen, ob es möglich wäre, einen Förderverein zu gründen, der in der Satzung stehen hat, dass dass er in der Satzung stehen hat, dass er wirklich nur für die finanziellen Mittel zuständig ist, dass die und halt auch für jetzt Großereignisse, aber dass er trotzdem aus dem losen Mitgliederkreis des AK-Vorrats überwacht werden kann. Also sprich, dass die Leute da eine Stimme haben, dass sich Leute freiwillig melden können als Überwacher, wenn es jetzt um finanzielle Sachen geht, also um Entscheidungsgewalten und dort halt irgendwie ihre Stimme einbringen können. Oder?
Ja.
Dass halt nicht die Entscheidungsgewalt in einer Organisation liegt.
Ja, es gab tatsächlich diese Diskussion einmal im Juni 2007, dann nochmal im November 2007, dann im März 2008 und so. Mit genau dieser Idee. Also es gab erstmal eine Abstimmung darüber, Verein oder nicht Verein, wenn Verein, wie soll der gestrickt sein? Es gab verschiedene Satzungsentwürfe, die genau das vorsehen, was du sagst. Und es gab eine Mehrheit bei dieser Abstimmung, die dafür gestimmt hat, allerdings mit einer relativ schwachen Beteiligung irgendwie von 30 oder 40 Stimmen oder so. Ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen auf jeden Fall, egal wie wir uns weiterentwickeln, ob wir uns weiterentwickeln, weiß ich nicht, wenn wir uns weiterentwickeln, müssen wir natürlich ganz klar diese Möglichkeit weiter offen halten, dass jeder partizipieren kann und jeder sich einbringen kann. Die Frage von Kontrolle sozusagen, dass die Basis sozusagen die Kontrolle über die Entscheidungsfindungsprozesse eines Fördervereins oder so übernimmt, das ist theoretisch machbar. Da hatten wir mal ein Konstrukt zusammengeschreibselt. Ich glaube, Werner hat das geschrieben. Und auf dem Bundeskongress im April wurde es auch erläutert. Aber leider ist die Entscheidung nicht getroffen worden dafür.
Ja, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Okay. Ich finde es sehr gut, dass du die Probleme, die viele Leute bewegen im AK-Vorrat, jetzt kann ich jetzt mal als Mitglied sagen, so offen ansprichst. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass du das so stark thematisierst heute Abend. Mich würde interessieren, wie du das siehst, ob die, die Mitgliedsorganisationen, oder mich würde auch die Meinung der Mitgliedsorganisationen interessieren, wir haben jetzt heute ein paar Leute vom FIF zum Beispiel hier, die uns unterstützen, ob du denkst, dass da Verständnis da ist für die Situation der Leute im AK-Vorrat, die ja quasi sich keiner eigenen Organisation zugehörig fühlen, da so ein bisschen eigene Struktur aufzubauen, oder ob du denkst, dass es eher auf Unverständnis stößt. Ich weiß nicht, ob da jetzt Gespräche gelaufen sind, wie weiter Gespräche gelaufen sind, das irgendwie ein bisschen zu kommunizieren. Mhm.
Ja, also es gibt eine kleinere Fraktion, die das nicht so toll finden würde. Das hat, dafür werde ich gesteinigt, das kommt bestimmt heute auf die Mailingliste. Das hat ein bisschen was damit zu tun, meines Erachtens, mit der Angst vor Kontrollverlust von Seiten von einigen Organisationen, weiß ich aber nicht. Die meisten Organisationen kleinerer und größerer Art, mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung, also die finden das erstmal ein bisschen komisch, was wir so machen, wie wir das so machen. Es ist immer sehr schwierig zu vermitteln. Man muss erstmal eine halbe Stunde erzählen, was wir sind und wie wir das sind. Die meisten Organisationen würden das, glaube ich, zu schätzen wissen, wenn wir eine verlässliche Struktur hätten. Weil das ein Stück weit Verlässlichkeit darstellt. Man hat, was weiß ich, ja, eine Anschrift, wo man sich hinwenden kann, wenn es irgendwas gibt oder so etwas.
Ja. Nochmal
zu dem Punkt. Es gab tatsächlich auch schon einige Organisationen, die gemeint haben, ja, soll man euch dabei helfen, irgendwie eine Satzung zusammenzuschreiben oder soll man Gründungsmitglieder werden oder so, ne?
Also denkst du, dieses Verständnis, dieses Grundverständnis für die Situation der Leute, die quasi, du hast jetzt 1300 Leute genannt oder sowas auf der Mailingliste, ist schon da, dass da irgendwie gewünscht ist, irgendwas Eigenständiges, was Verlässliches aufzubauen?
Kann ich nicht genau abschätzen. Also ich habe auch mit ganz vielen Aktivisten gesprochen, die echt keinen Bock mehr hatten auf diese ständigen Diskussionen und diesen ständigen Hickhack, dieses permanente, also entweder machen wir alle was oder keiner und im Zweifelsfall dann halt keiner. So, also deswegen sinken die Abonnentenzahlen der Mailingliste. Glaube ich. Ja, interessant. Also rechtlich ist es schwierig, weiß ich nicht genau. Wir haben ja keine die Domain gehört Werner Hülsmann. Namensrechte. Man sollte dann rechtzeitig die Namensrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen. Du kannst damit rechnen, dass du virtuell geröstet wirst und beleidigende und wirklich nicht mehr nette E-Mails bekommst, aber du kannst natürlich das dann auch so sehen, ja, das ist halt virtuell, das kratzt mich dann eh nicht. Ist aber vielleicht nicht der richtige Weg. Also ich denke, man sollte schon das in einem offenen Dialog, in einem offenen Diskurs irgendwie besprechen und versuchen, eine Lösung zu finden, eine Lösung zu entwickeln, die für jeden tragbar ist, wo jeder mit leben kann, wo jeder das Gefühl hat, ja, das ist vielleicht nicht mehr das, was der AK-Vorrat früher war, aber im Grunde genommen bleibt er doch so, wie er ist, weil jeder mitmachen kann. Aber ich denke, das wäre der bessere Weg, wenn wir zusammen irgendwie arbeiten. Da gab es einmal und dann zwei und dort noch eine.
Glaubst du, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung würde als Verein überleben?
Ob er als Verein überleben würde? Naja,
wir haben damals in den ganzen Bürgerrechtsbewegungen durchaus eine Vereinsgeneration dann halt auch etabliert und deren Geschichte ist ja auch, dass dann halt nur ein gewisser Prozentsatz der Aktiven dann auch in den Verein gegangen sind und von daher diese Bewegung, die dann halt vielleicht auch schon am Erlahmen war, dann halt auch in gewisser Weise, ich will jetzt nicht sagen gestorben, aber halt abgeflaut ist.
Informalismus erstickt sozusagen.
Naja, die Formalismen gibt dir halt deine Demokratie, in der du halt gerade lebst.
Ja, das ist eine interessante These, aber ich sehe das so, wir sterben gerade. Schon länger. Die Abonnentenzahlen sinken. Die Leute haben keinen Bock mehr drauf. Ich habe auch keinen Bock mehr drauf, auf die Diskussion. Und man merkt es jetzt bei den Vorbereitungen der Demo, viele Leute haben entweder keine Lust, sich zu beteiligen oder wissen nicht genau wie, oder es werden so schräge Agreements gemacht, die, wie auch immer, will ich nicht weiter darauf eingehen. Aber ich glaube, wir sterben gerade, wenn wir da nicht mit Enthusiasmus irgendwie gegensteuern.
Und hast du Enthusiasmus?
Ja klar, immer. Das ist mein Lebensinhalt.
Hast du Enthusiasmus für den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung?
Klar doch.
Okay, jetzt.
Ich habe nur keinen Enthusiasmus.
Anders kannst du es ja auch nicht beantworten.
Ich habe nur keinen Enthusiasmus auf diese Diskussionen. Also die Mailingliste ignoriere ich mehr oder weniger komplett.
Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich gerade als nächstes eingehen. Wenn du von dir aus her sagst, dass du die Mailingliste gar nicht mehr liest, beziehungsweise die Diskussionen da drinnen sind ja auch für alle öffentlich und du hast halt eine Struktur mit 1300 bis 2000 Abonnenten und ein Prozentsatz von denen schreibt ja dann auch nur drauf, auch nur wieder von denen, die da drauf schreiben, ein Prozentsatz sind diejenigen, die man aus dem Heise-Forum dann halt immer wieder kennt oder denen halt äquivalent setzen kann. Man weiß es ja nicht. Aber ist dann halt nicht beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung etwas fehlgelaufen, um diese damals bei den Kommunisten hat man ja auch eine Rätedemokratie, also eine Organisation, die unten die Basis abfragt zu einer delegierten Person und dann halt weiter. Und dass dieser Informationsfluss dann halt einfach besteht. Also euer wöchentlicher Mailinglistenrückblick, der ja auch super gestartet ist, für den sich auch viele eingetragen haben, ist ja dann, hängt auch nur an einer Person. Mhm. Also das daran krankt doch die ganze Geschichte schon.
Ja. Ja, klar, es sind immer einige wenige. Jetzt war erstmal du dran, dann sie und dann du.
Ja, geht in die gleiche Richtung. Also ich bin affin mit dem AK, habe das jetzt über die Webseite euch gefunden und wollte das jetzt hier nutzen, um mich weiter zu informieren, mich dann auch möglichst zu beteiligen. Und ich finde das jetzt als sozusagen Außenstehender höchst amüsant, weil mir war dieses Problem natürlich nicht bewusst. Ich kenne die Mailingliste auch nicht. Für mich als Außenstehender ist es eigentlich selbstverständlich, wenn man groß werden will, dass man das nicht so organisieren kann. Also Wie soll das sein mit 100.000 Beteiligten mal? Ja, also nur so viel dazu.
Korrekt.
Ja, ich spreche nicht gern durchs Mikro, aber eine kurze Frage, was für Organisation, du hast anfänglich von Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet, gesprochen, was für Organisationen sind das?
Also ja, es ist natürlich der Chaos Computer Club. Ich danke nochmal für die Einladung hier. Es sind das Forum Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, so heißt es, ne? Verschiedene, okay, es sind verschiedene Organisationen so aus dem netzaffinen Bereich, aber es sind auch solche Organisationen wie die Humanistische Union und Gustav Hahnemann Initiative, Grundrechtekomitee oder auch so etwas wie Berufsverbände, die Journalistenverbände und Rechtsanwaltsverbände haben unsere gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Die Evangelische Telefonseelsorge, der Bundesverband Frauennotrufe, Frauenberatungsstellen, Bundesverband Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen, also die Hilfseinrichtung für Frauen betreiben, oder es ist ein Dachverband, also ein Interessenverband. Ganz unterschiedlich, also von bis sozusagen. Auch die katholische Glaubensinformation, solche Geschichten. Ja. Ist im Internet zu finden unter Erklärung mit AE. Vorratsdatenspeicherung.de ohne www davor. Da ist dann die Liste der Unterstützer der gemeinsamen Erklärung. Und unter www.freiheitstattangst.de in einem Wort ist unser aktueller Demoaufruf, wo dann auch nochmal andere Organisationen mit unterzeichnen. Das sind dann auch Parteien von FDP bis Linke und Piraten. Entschuldigung.
Ich denke mir, was du ansprichst, ist der Umgang der Menschen miteinander. Mhm. Wenn das Ganze übers Netz passiert, ist kein mimisches Feedback da. Die Leute schlagen einfach auf den Punching-Ball drauf, ja, und realisieren nicht, dass am anderen Ende, am anderen PC halt jemand sitzt, der sich darüber maßlos ärgert. Und man nutzt diese Listen auch bei den Piraten, um sich selber zu profilieren oder ähnliches. Und so kommt es, dass, ich sag mal, aus einem Riesenhaufen von gleichgesinnten Freiheitskämpfern Leute werden, die im Prinzip sich abwenden. Mhm. Und aus diesem Grunde, auch wenn ich, sag ich mal, nur als Pirat AK Materialien verteile und am selben Strang ziehe, ich würde in dem Moment, wo die Notwendigkeit besteht, einen Verein zu gründen, um Fördermittel zu bekommen oder um Rechtssicherheit gegenüber Partnern zu erreichen, würde ich diesen Verein gründen. Und wenn es mit 7 Leuten ist, es steht jedem von diesen, ich sag mal, frei zusammengewürfelten Leuten zu, dem beizutreten oder auch nicht. Und wenn ein Großteil dieser Leute oder viele der Meinung sind, dass es nötig ist, dann sollten sie dies machen. Weil ich bin der Meinung, ich muss politisch was bewegen, deshalb bin ich Pirat. Mhm. Danke. Okay.
Ja, zu dem, was er gerade gesagt hat, also jetzt einfach über den Kopf der anderen, der ursprünglichen Mitglieder jetzt hinweg zu bestimmen und sagen, wir machen einen Verein, das halte ich nicht für die richtige Lösung. Und zwar sollte man das dann schon entweder auf dem Bundeskongress oder irgendwie nochmal besprechen vorher. Und dann wollte ich noch sagen, zu dem, was er gesagt hat, mit dem, dass man keine 100.000 Leute da...
Eher das Mikro.
Ja, dass man keine 100.000 Leute da in so einem Verein, der so lose organisiert ist, zusammenbekommt. 100.000... Ja, nee, dass man die eben nicht zusammenbekommt. Wir wären froh, wenn wir 100.000 Leute überhaupt erstmal für den Datenschutz interessieren können. Also das halte ich nicht für eine Zahl, die...
Ja.
Ja, dass jetzt die kritische Masse überschritten wurde mit der Mitgliederzahl und dass es jetzt wieder rückläufig ist, das ist klar. Also man muss auf jeden Fall eine Lösung her. Das sehe ich genauso. Mhm. Nur es sollte halt genau überlegt werden, wie die...
Ich möchte da nochmal einhaken zu dem Punkt, man könnte das mit dem Wort sozialer Kompetenz und... Oh, ist schon vorbei die Zeit? Gut, dann ganz kurz das Wort. Ich denke, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Viele Aspekte zwischenmenschliche Interaktion kann man über elektronische Medien nicht wirklich abbilden. Da geht ganz viel verloren. Man braucht taktiles Erleben, man braucht ein visuelles Erleben, Gerüche, Geschmack, solche Geschichten, Mimik, Gestik, das ist ganz wichtig. Ich glaube, Bewegungen, das werde ich nachher in der Podiumsdiskussion auch nochmal genau sagen, Bewegungen, die sich nur im Netz organisieren, da fehlt ganz viel was, und dann, wie du das eben auch gesagt hast, kann ich eigentlich nur unterstreichen, würde ich auch so sehen. Also deswegen auch die Idee, Ortsgruppen zu gründen, weil da kann man sich regelmäßig treffen, so einen Stammtisch machen und so. Ne? Gut, der freundliche junge Mann hat mir gerade ein Zeichen gegeben, dass wir jetzt aufhören. Gab es noch irgendwas? Gibt es vielleicht noch ein paar Kommentare zum Schluss? Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, für die Geduld und die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich keine Gefühle verletzt. Ich beiße auch nicht. Es gibt immer ein paar Leute, die glauben, ich würde irgendwie beißen. Tue ich aber nicht. Man kann mit mir reden. Also ich hoffe, dass es ja, für euch gut war, dass wir vielleicht jetzt im Anschluss dann auch weiter in Dialog treten können oder den weiter fortführen können. Vielleicht auch mit so einer Idee wie einen neuen Bundeskongress, also nochmal so eine Gesamtmitgliederversammlung sozusagen, wäre vielleicht eine gute Idee. Jo. Zum Beispiel. Ja. Gut, also dann vielen Dank, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ja, einen schönen Abend. Ciao.